kurzer Rückblick auf den letzten Sonntag. Und wer das nicht mehr in Erinnerung hat, kann ja auch gern auf unserer Bibliothek die Predigt von Niklas noch einmal anhören. Letzten Sonntag ging es darum, Schafe ohne Hirten. Und Jesus sagt, mir kommen die Leute vor wie Schafe ohne Hirte, ohne Orientierung, ohne Wissen, was links und rechts ist. Und es ging in diesem Text darum, dass Gott Erbarmen hat mit uns Menschen. Und dann sagt Jesus in dem gleichen Zusammenhang, und da wird Niklas beim nächsten Mal dann auch weitermachen, dass er ja auch Erntehelfer in diese Ernte schicken möchte. Diese Menschen, die Gottes Hilfe brauchen, die ihn nötig haben, diese Menschen, zu diesen Menschen sollen andere Menschen gehen. Vom Hören zum Tun, sagte Niklas, vom Zuhörer zu dem, der geht, vom Nachfolger zum Erntehelfer. Darum ging es am letzten Sonntag. Und seit dem Sonntag muss ich immer wieder an dieses Buch Jona denken, das wir vorher gerade in dem Videoclip im Zusammenhang gesehen haben. Kompass ging verloren, davon ging es jetzt am letzten Sonntag. Nicht so richtig wissen, wo es lang geht. Orientierung, kein Schutz ohne den Hirten. Und im Buch Jona beschreibt am Ende des Buches Gott die Leute aus Ninive mit ganz ähnlichen Worten. In Ninive leben mehr als 120.000 Leute oder Menschen, die rechts und links nicht unterscheiden können. Die nicht wissen, wo es lang geht. Die Orientierung ist weg. Keine Ahnung, was gut und böse ist. Jona, um den es in diesem Buch geht, der lebte vor etwa 2800 Jahren. Aber wenn ich so die Nachrichten der letzten Tage anschaue, dann erinnert es mich irgendwie daran. Die Wahlen in Deutschland, die Wahlen in den USA, das, was alles jetzt nach dem schrecklichen Massaker in Aschaffenburg war und gesagt wurde, es beschreibt es irgendwie sehr gut. Nicht wissen, was links und rechts, der moralische Kompass komplett verloren, alles durcheinander. Und doch, und darum geht es in dem Buch von Jona, und doch hat Gott Erbarmen mit den Menschen. Er sieht die Menschen in dieser Not, in dieser Hilflosigkeit, in dieser Orientierungslosigkeit und es ist ihm nicht egal. Er kümmert sich darum. Er hat Mitgefühl. Und das gilt nicht nur im Großen, sondern das gilt auch im ganz Kleinen. Wir haben gerade eben für Menschen auch gebetet, die in Not sind, die in gesundheitlicher Not sind, die Gottes Hilfe besonders brauchen. Und wir kennen alle, ich kenne dieses Gefühl, so wie Schaf ohne Hirte, wo geht's lang? Was kommt als nächstes? Was ist richtig und was ist wichtig? Und wie so als Gegenpol für dieses Gefühl von, wir wissen eigentlich nicht, was links und rechts ist, wie als Gegenpol dazu ist Gottes Zusage, Gottes Erbarmen, seine Fürsorge. Und manchmal in der Bibel wird dafür das Wort Evangelium gebraucht. Das heißt vom Wortstamm eigentlich so etwas wie gute Nachricht. Positives, Gott spricht uns zu, erfreuliches, good news in Englisch, frohe Botschaft, Gott für uns. Und es ist wie so der Gegenpol von diesem Nichtwissen, was eigentlich Sache ist und links und rechts und vorne und hinten und alles unklar. Gott sieht uns Menschen, dich und mich. Und auch manchmal, wenn wir negativer über uns selber denken, kommt diese Good News, diese gute Nachricht von Gott zu uns. Auch wenn wir uns unsicher sind, wie die Menschen in Ninive, wie auch die Menschen zur Zeit Jesus, wenn wir zweifeln, wenn wir Minderwertigkeitsgefühle haben, wenn wir meinen, andere sind besser und schöner und beliebter und schlanker und weiß ich was, Good News, gute Nachricht, Evangelium für uns. Gott sagt im Buch Jona, diese 120.000 Menschen in Ninive waren Gott nicht egal. Und die 80.000 Menschen in Ludwigsburg sind Gott nicht egal. Ich bin Gott nicht egal. Er kümmert sich um mich ganz persönlich. Er sagt, ich möchte dich retten. Ich möchte, dass es dir gut geht. Ich möchte dir Orientierung geben, wieder was links und rechts und vorne und hinten ist. Kompass wieder in die Hand, wissen, wo es lang geht. Und nochmal, die Bibel meint mit diesem Wort Evangelium gute Botschaft, positives Good News für uns. Und wir werden im Laufe einer Predigtreihe, die wir bald beginnen werden, dem etwas nachspüren und werden uns fragen, was bedeutet das denn alles, wenn diese Good News, diese gute Nachricht in unserem Herzen, in unserem Leben, in unserer Gemeinde so richtig lebt, wenn es zur, wie so zur DNA von uns wird, dieser Zuspruch von Gott, das, was Gott für uns im Sinn hat und was er auch für andere Menschen im Sinn hat. Darum geht es ja gerade auch in dem Buch Jona. Und wie ein Kontrast dazu, und deshalb finde ich das so passend, Jona. Wie das Gegenteil davon. Jona hasst Gott, ist eigentlich verrückt, und dass sowas überhaupt in der Bibel steht. Jona hasst Gott, weil er Gott die Menschen von Ninive liebt. Ist verrückt, oder? Dass er sich dagegen auflehnt. Er hat überhaupt keinen Bock, überhaupt keine Motivation, keine Lust, den Menschen diese Good News, diese gute Nachricht, dieses Evangelium, das Frohe, das, was Jesus und Gott für uns vorhat, zu bringen. Wenn Jesus sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Erntehelfer schickt, dann ist der Jona ein tolles Beispiel für genau das Gegenteil, nicht zu gehen. Nichts wie weg von hier scheint die Devise von dem Noah gewesen zu sein. Und so lesen wir, dann hier, Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Ich habe euch oben, das ist irgendwie schief gegangen, da, oben eine kleine Karte gemalt. Er hätte eigentlich nach Ninive gehen sollen, etwas nordöstlich, das ist im heutigen Irak. Und er geht genau in die Gegenrichtung, er geht an die Küste, nimmt sich dort ein Schiff, das ihn noch weiter wegbringt, Richtung Tarsis. Nun zur Ehrenrettung von diesem Jona müssen wir schon auch bedenken, dass Ninive die Hauptstadt vom Assyrischen Reich war und das war eigentlich der Erzfeind der Israeliten damals. Einige Jahre später, wenn wir in der Bibel weiterlesen, kommen diese Assyrer und nehmen Israel gefangen und nehmen sie mit ins Exil. Es war also überhaupt kein Spaß, es war nichts Lustiges. Es war der Erzfeind von Israel. Wenn mich heute jemand bitten würde, nach Pyongyang in Nordkorea zu gehen, um endlich mal dem Sang Yong-un, dem fürchterlichen Diktator, dort die Botschaft zu bringen. Vielleicht würde ich auch ein Flugzeug suchen, das in die Gegenrichtung fliegt. Also es war kein Spaß für diesen Jona, das ist schon klar. Und das fast schon, also fast schon ein bisschen wie lustig, in dem Video haben Sie ja gesagt, das ist fast wie eine Satire eigentlich in diesem Buch der Bibel, dass Jona glaubt, er wäre jetzt vor Gott weggerannt. Er geht dann unten in das Schiff und schläft und irgendwie, es ist wirklich fast dumm, glaubt er, das sieht mich ja Gott nicht unten in diesem Schiff. Irgendwie, ich bin jetzt ja weg. Und die Frage, die auch in dem Videoclip ja gefragt wurde, ist, warum in aller Welt tut denn der Jona das? Also hat er denn wirklich Angst vor dem Diktator in Assyrien, von den Herrschern in Ninive? Und eigentlich ist es nicht der Grund, er gibt Gott selber die Antwort. Also er sagt Gott, warum er nicht gegangen ist. Jona aber ärgerte sich sehr darüber, voller Zorn. Da betete er, ach Herr, ist ein Gebet, ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war, betete er, darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Darum lass mich sterben. Herr, das ist besser für mich, als weiterzuleben. Jona kennt Gott als gnädig, als voller Vergebung und Liebe, aber es war für ihn nicht positiv. Er sagt, siehst Gott, ich hab's gewusst, du bist so. Und deshalb wollte ich gar nicht erst nach Tarsis gehen. Jona hat recht. Es gibt viele Verse, auch im Alten Testament, die Gott genauso beschreiben. Ein berühmter Vers aus Micha 7, Vers 18 wurde auch vertont: Wo ist solch ein Gott, so wie du, der die Schuld vergibt und der nicht ewig an seinem Zorn festhält? Wir haben vorher Lieder gesungen von der Gnade, von der Vergebung Gottes. Jona hat schon recht, Gott ist so, aber für ihn war das Grund zu sagen, und deshalb gehe ich nicht nach Tarsis, weil du Gott so bist. Du bist gnädig, ich weiß, du wirst am Schluss denen noch vergeben. Dann lass mich doch lieber sterben, als dass ich das sehe, dass du diesem Volk auch noch gnädig bist. Was passiert? Ihr habt es vorher schon im Clip kurz gesehen, ich fasse es etwas zusammen. Es kommt ein großer Sturm, Jona rennt weg. Die Matrosen versuchen alles in diesem Sturm irgendwie das Boot zu retten. Im Bibeltext steht, sie haben sogar Dinge über Bord geworfen, wertvolle Sachen, um irgendwie zu hoffen, dass dieses Boot dann nicht kentert. Und der Jona, der schläft seelenruhig im Boot. Die schmeißen schon Sachen raus und dann kommt der Kapitän, das ist dieser Vers hier, Vers 6, da kam der Kapitän zu ihm und rief, was liegst du hier herum und schläfst? Kann man ein bisschen nachvollziehen, dass der so denkt. Los, steh auf und ruf zu deinem Gott um Hilfe. Vielleicht erbarmt er sich und lässt uns nicht umkommen. Das ist diese Ironie dieser Geschichte. Da ist der heidnische Matrose und der muss den Prophet Gottes bitten, hey, wach doch mal auf und sprich doch mal mit deinem Gott. Dieser Gott, dein Gott, der könnte uns doch eventuell retten. Der Prophet schläft und rennt weg und die Heiden, dazu noch Matrosen, rufen zu Gott. Ein paar Verse weiter sagt Jona zwar theoretisch das Richtige, er sagt, ich bin Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat, aber auf die Idee, zu diesem Gott zu beten, dass der irgendwas mit diesem Sturm zu tun haben könnte, auf diese Idee kam der Jona überhaupt nicht. Da musste ihn der Kapitän vom Schiff darauf hinweisen, hey, red mal mit deinem Gott. Wir werden in der nächsten Zeit immer wieder in den Predigten von der Liebe Gottes, von diesem Evangelium, dieser guten Botschaft, diesem Wissen um das, was Gott für uns getan hat, reden. Und wir werden uns überlegen, was heißt das, wenn das wirklich Teil von unserem Leben wird? Wenn das DNA von uns und unserer Gemeinde wird, wenn es wie so jede Faser meines Lebens durchdringt? Ich gebe euch mal 9 Eigenschaften, die wir anschauen werden. Wir werden liebevoller, selbstloser, barmherziger, demütiger, mutiger, ehrfürchtiger, fröhlicher, großzügiger und widerstandsfähiger werden. Zu diesen 9 Begriffen dann in anderen Predigten mehr. Und wir werden heute anschauen, Jona, wieso das Gegenteil von all diesen Eigenschaften. Es juckt ihn überhaupt nicht. Er schläft im Boot. Das Los fällt auf Jona. Er kommt jetzt mit der Wahrheit ans Licht und sagt, ja, siehst du, ich bin da weggerannt. Und er bietet an, dass sie ihn ins Meer werfen sollen. Manche sehen da drin eine ziemlich großherzige Geste, so nach dem Motto, opfert mich, damit der Sturm aufhört und dass ihr als andere Matrosen gerettet werden können. Und diese Facette hat sicher viel auch Richtiges. Das ist Teil dieser Geschichte. Bemerkung in Klammern, wenn wir im Neuen Testament lesen, nimmt Jesus immer wieder Bezug, mehrfach, auf Jona. Jona geopfert, dass die anderen überleben können, 3 Tage im Bauch und dann rausgespuckt wieder an Land. Und Jesus sagt, so ähnlich ist es mit mir. Ich werde geopfert am Kreuz, damit ihr leben könnt, 3 Tage nicht im Bauch, aber tot und dann werde ich wieder auferstehen. Also diese Facette, dass Jona hier sich wie so eine Art hingibt, damit dieser Sturm zu Ende sein kann, ist sicher eine Facette. Aber man hat wirklich, wenn man das ganze Buch so liest, schon auch das Gefühl, dem Jona war es einfach leid. Lieber sterben in diesem Meer, als tatsächlich nach Ninive gehen zu müssen. Er hatte wirklich kein Interesse dran, hat keinen Bock, keine Motivation, irgendwie für Gott hier da zu sein. Jona, in Jonas Augen verdienen diese Assyrer einfach nicht Gottes Gnade. Also wenn irgendjemand nicht, dann genau denen. Denen sicherlich nicht. Aber wer hat denn Gnade verdient? Gnade, Evangelium, gute Botschaft von Gott, ist ja gerade unverdient. Also nicht verdient, nicht der Lohn für etwas, sondern Geschenk. Wir alle haben nicht die Gunst und die Liebe und die Fürsorge und die Vergebung von Gott verdient, sondern wir haben sie unverdient als Geschenk, als Gnade bekommen. Gottes Liebe, das Evangelium ist Geschenk, ist nicht verdient. Und wir können nun so ein bisschen über diesen Jona lächeln. Wie blöd kann man denn sein, ins Boot zu steigen und zu meinen, Gott sieht mich da nicht und meinen, ich kann von dem ganzen Ding weglaufen. Aber mal ganz ehrlich, wir kennen das hier auch ein bisschen. Ich kenne dieses harte Herz und du vielleicht manchmal auch. Härter mit dem einen, nachsichtiger und weicher mit dem anderen. Also die Person hat es nun wirklich nicht verdient. Wir treffen manchmal so Jona-Entscheidungen für uns. Im Prinzip wissen wir schon, dass Gott gnädig ist und Jona zitiert ja sogar von der Gnade und der Liebe und der Vergebung Gottes. Er wusste es gedanklich schon, aber für die Leute in Ninive, nee, also das war dann doch zu viel. Ohne mich, sagt Jona, lieber tot, lieber gar nicht da sein, als Zeuge von dieser Gnade, von dem Eingreifen Gottes zu werden. Und wir sind manchmal wieder Jona, der so seinen eigenen Plan da zusammenzimmert. Jetzt gehe ich auf das Boot und dann gehe ich unten und dann sieht mich Gott nicht mehr. Und wir wissen vielleicht schon, in welche Richtung wir gehen sollten. Vielleicht in die andere Richtung. Vielleicht irgendwo uns entschuldigen sollten, mit jemandem sprechen sollten. Aber nein, nicht jetzt. Also jetzt nicht. Jetzt weg und nach Tarsis. Wir haben längst unsere Projekte und unsere Pläne und hoffen, dass Gott sie irgendwie segnet und mit dabei ist. Wir sehen Jona in unserem Leben immer wieder so aufblitzen und erscheinen. Und was ist die Konsequenz? Die Konsequenz ist, ohne Evangelium bleibt Jona sehr verbittert und schmollt so in der Ecke und hat keinen Bock. Im Kapitel 4, da wünscht in den vier Kapiteln von Jona, wünscht sich Jona dreimal, ah, dann mach mich doch lieber tot, dann bring mich um, ich möchte es hier nicht mehr sehen. Wenn ich so lese, ich sehe ihn so richtig vor mir, so, ich mag nicht mehr, dieser Jona. Er kann es einfach nicht verputzen, nicht ertragen, dass Gott gnädig ist und diesen Leuten von Ninive vergibt. Gott fragt ihn und sagt, ist es recht, so wütend zu sein? Also Gott ist auch mit ihm ziemlich höflich. Für das, wie sich Jona benimmt, dass Gott nur diese Frage stellt, und dann heißt es in Vers 5, und Jona verließ Ninive, er ist weggerannt, hat nicht mal auf die Frage geantwortet, hat sich auf den Berg gesetzt und hat geschaut, und jetzt was passiert. Und vielleicht hat er gehofft, dass doch noch irgendwie der Zorn Gottes über die Stadt kommt, dass sich die Leute das dort vielleicht doch nochmal anders überlegen und das Gericht, das er sich gewünscht hat über das Volk, tatsächlich auch kommen wird. Und dann versucht es Gott mit einer Illustration in Kapitel 4, das ist dieses Beispiel mit dem Strauch, der über ihm wächst und ihm etwas Schatten gibt und dann ein Wurm kommt und der Baum wieder weg ist und die Sonne auf ihn sticht. Und dann heißt es hier, die Sonne brannte Jona so auf den Kopf, dass er erschöpft zusammenbrach. Wieder, er wünschte sich zu sterben. wenn ich doch nur tot wäre, das wäre besser als weiterzuleben. So sitzt er da und guckt auf die Stadt. Da fragte ihn Gott, ist es recht von dir zum zweiten Mal wegen dieser Rizinusstaude? Jetzt reden wir nicht mehr von den 120.000 Menschen, jetzt reden wir von einem Busch. Lieber tot als mit Dippen. Gott sagt, ist es recht, dass du so reagierst? Jona antwortete, mit vollem Recht bin ich wütend und am liebsten wäre ich tot. Wow. Also lieber tot wegen einem Strauch? Echt? Wir reden von einer Staude hier, Rizinusstaude, nicht von Menschen. Und er reagiert so wütend. Als unsere Tochter neulich an Weihnachten, Melissa, da war mit ihrem Kind, hat sie den elektrischen Rollladen in unserem Wohnzimmer kaputt gemacht. Ich habe ihr das tausendmal erklärt, wie das geht. Ich wusste, wenn man den falschen Knopf drückt, dann verheddert sich das oben so in dem Rollladenkasten. Ich war oben noch im Schlafzimmer, ich höre dieses und dann war der Rollladen oben im Rollladenkasten. Ich wusste, was ich die nächsten paar Stunden mache. Ich repariere dieses blöde Ding. Was auch ziemlich kompliziert ist, da oben mit den Fingern rein und so. Als wir dann zum Flughafen gefahren sind, ein paar Wochen später, hat sie gesagt, Papa, und sie hat fast genau dieses Zitat von Gott, war das eigentlich okay, dass du da so reagiert hast? Es war kein Strauch, es war nur ein Rollladen. Aber ich war so. Und sie hat es auch gemerkt. Ich musste sagen, ja, du hast recht. Manchmal regen wir uns über Kleinigkeiten, die eigentlich es nicht wert wären, dermaßen auf. Ohne Gottes Liebe ist unser Herz irgendwie hart. Es ist unerbitterlich. Wir schmollen, wir sind hart geworden. Auch im zweiten Kapitel dieses Buches, da geht es um den Bauch, da redet Gott, oder redet Jona mit Gott. Und wir müssen uns mal überlegen, er war im Schiff, die Matrosen haben ihn dann rausgeworfen ins Meer, er ist von dem Schiff, Fisch gefressen worden oder aufgenommen worden und jetzt betet er im Bauch. Man könnte sich ja vorstellen, dass er irgendwie ein bisschen was sagt wie, es tut mir leid Gott, also wegrennen von dir war ja wirklich eine ziemlich blöde Idee. Wir können das ganze zweite Kapitel durchlesen, es kommt nicht ein Funke davon vor. Es kommt vor und es ist gut, dass er Gott dankbar ist für seine Nähe. Er sagt Gott danke, dass er ihn rettet. In Vers 9 zum Beispiel sagt er dann, wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, der ist ja, die ja nicht helfen können, verspielt die Gnade, also er wusste von der Gnade Gottes, die er bei dir finden kann, aber im ganzen Gebet fehlt irgendwas wie Demut, wie Entschuldigung, wie es tut mir leid. Es bleibt sehr abstrakt und theoretisch. Jonas Herz bleibt hart und verbittert. Und mein Herz, dein Herz, ist es wie das von Jona, so rechthaberisch, bitter, auf sich bezogen? Jona erinnert mich hier auch ein bisschen an den Bruder, den älteren Bruder des verlorenen Sohns in dem Gleichnis von Jesus. Da kommt dieser Bruder zurück und er kann sich einfach nicht freuen. Der Vater lädt zu einem Festessen, schlachtet Tiere, Riesenparty und der Bruder schmollt in der Ecke und sagt, und du bist gnädig mit ihm. Der hat es gerade nicht verdient, dieser Sohn. In Freude im Himmel heißt es, wenn ein Sünder Buße tut und der ältere Bruder sitzt in der Ecke und ist wütend, dass der Vater gnädig war mit seinem Bruder. Was könnte in unserem Leben geschehen? Was könnte in unserer Gemeinde geschehen? Das ist die Frage, der wir nachgehen möchten in den kommenden Wochen, wenn diese Gnade Gottes uns wirklich erfüllt. Wenn das Evangelium, gute Botschaft, Good News für uns, für dich, für mich, wenn die sich wirklich Raum verschafft. Der Papst hat ja neulich bei einem Besuch bei Nonnen gesagt, er wünsche sich, dass die Nonnen nicht immer so griesgrämig ausschauen, sondern etwas fröhlicher. Es gab Riesentheater in der Presse, wie ein Papst sowas sagen kann. Ich bin jetzt nicht so der tolle Freund vom Papst, aber ich würde sagen, da hat er vielleicht sogar ganz recht gehabt. Auch Bonhoeffer hat schon mal gesagt, wenn die Erlösten nur erlöster aussehen würden. Nicht immer hat der Papst Unrecht. Was würde passieren bei uns, in unserer Gemeinde, in unserem Leben, wenn die Gnade Gottes, diese Liebe, die er für uns hat, uns wirklich prägt und erfüllt? Mit dem Evangelium, Neuanfang und Mitgefühl. Dieser Satz, und ich will lieber tot sein, ist der letzte Satz, der uns in der Bibel von Jona berichtet ist. Damit endet sein Bericht. Wir wissen nicht, was danach geschehen ist. Aber im Clip wurde ja auch schon gesagt, das ist nicht der letzte Satz in der Bibel. Gott hat das letzte Wort. Und Gott sagt hier am Ende des Buches Jona, der Herr entgegnete ihm, du hast dich mit dieser Staude keinen Augenblick abmühen müssen. Nichts brauchtest du für sie zu tun. In einer Nacht ist sie gewachsen und in der nächsten ging sie zugrunde. Trotzdem hättest du sie gerne verschont. Es war ja gesagt, wegen dieser Staude, ich will lieber sterben. Und dann sagt Gott in Vers 11, ich aber sollte Ninive nicht verschonen. Diese große Stadt, die mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können, das ist mit dem Links und Rechts nicht unterscheiden können und dazu noch so viele Tiere. Es geht in der Geschichte um Jona nicht so sehr um einen Menschen und einen Fisch. So kennen wir manchmal die Geschichte. Jona, der Mann im Fisch, der kommt vor, ja, das ist Teil dieser Geschichte, aber eigentlich geht es in diesem Text um Gottes Erbarmen, um die Vergebung, um die Good News, die gute Nachricht des Evangeliums für uns. Jona wusste irgendwie intuitiv, Gott ist barmherzig, er hat Erbarmen, Gott wird segnen. Er wusste sogar irgendwie intuitiv um die Kraft der Botschaft, die Gott hatte durch ihn. Und die Reaktion der Leute aus Ninive war ja absolut erstaunlich. Da hält Jona wahrscheinlich die kürzeste Predigt, die man so machen kann. Im Hebräischen sind es 5 Worte, im Deutschen sind es, glaube ich, 7 oder 8. 5 Worte Predigt. Es ist im Text geschrieben, dass die Stadt sehr groß war. Sie war 3 Tagereise lang groß und Jona geht gerade mal eine Tagereise rein. Also er geht nicht auf den Marktplatz hier in Ludwigsburg, sondern er stoppt irgendwo in Osweiler oder irgendwo so im Vorort. Geht nicht nach Stuttgart auf den Marktplatz, sondern er wartet mal in Feuerbach. Und dann hat er 5 Worte als Predigt. Es kommt einem vor, wie wenn Jona so das Minimum tut, damit niemand sagen kann, du bist ja nicht gegangen. Ja, ich bin gegangen, ja, ich habe auch gepredigt. Also er hat sozusagen das Minimum hat er gemacht, was er tun musste. 40 Tage und danach wird Ninive verwandelt oder eben entsprechend zerstört, beide Bedeutungen, wir haben es im Clip gehört. Und diese Stadt reagiert auf diese 5 Worte Predigt. Ist der Hammer. Das sind Heiden, das sind die Erzfeinde von Israel. Und da kommt so ein griesgrämiger Prophet, so gerade mal so in die Stadt rein, so eine Tagereise weit, sagt 5 Worte, hofft, dass er damit seine Pflicht getan hat. Habe ich es jetzt gemacht, Gott? War das gut? Und Gott sagt, und ich bin gnädig und dieses Volk tut Buße. Sie ziehen ihre Kleider aus, sie ziehen Bußkleider an, der König geht vom Thron runter und geht in die Asche. Da heißt es in Vers, wo bin ich jetzt? Heißt es in Vers 5 von Kapitel 3, da glaubten die Einwohner von Ninive an Gott, sie beschlossen zu fasten und alle von den Einflussreichsten bis zu den einfachsten Leuten zogen als Zeichen ihrer Reue Kleider aus dem groben Stoff an. Auch der König von Ninive war Jonas Botschaft, dem Jonas Botschaft ausgerichtet worden war. Er stieg von seinem Thron, legte sein Herrschergewand ab, stattdessen zog er ein Bußgewand an und geht runter vom Thron und in die Asche. Wohlgemerkt, Heiden aus der Perspektive der Juden. Das erinnert mich an die Matrosen am Anfang dieser Geschichte. Das sind ja sicher raue Burschen, so Bären normalerweise, Wind und Wetter gewöhnt, so von Wind und Wetter gestählt. Und als Jona den Vorschlag macht, werft mich doch über Bord, vielleicht ist es dann in Ordnung, dann sagen diese taffen, kräftigen Matrosen, da schrien sie zum Herrn: Ach Herr, lass uns nicht umkommen, wenn wir jetzt das Leben dieses Menschen opfern müssen. Es tat ihnen leid, sozusagen den Jona über Bord werfen zu müssen. Bestrafe uns nicht wie Mörder, die unschuldiges Blut vergießen, denn du hast es doch so gewollt. Dann nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Also diese taffen, robusten Wind und Wetter und Matrosen, sie sprechen mit Gott und sagen: Es tut uns sehr leid. Aber du hast es offensichtlich so gewollt. Heiden. Übrigens hat Jona nicht so reagiert, als er aus dem Fisch ausgespuckt wurde. Matrosen heißt es, da legte sich der Sturm. Die Männer erschraken und fürchteten sich vor dem Herrn. Sie brachten ihm Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Andere übersetzen, sie schworen, auch in Zukunft auf ihn zu hören. Also die Matrosen haben, nachdem sich der Sturm gestillt ist, gesagt: Boah, das ist ein Gott und den möchten wir anbeten. Von Jona lesen wir das nicht, als er vom Fisch ausgespuckt wurde. Das Buch Jona beginnt mit dem Satz: Der Herr sprach zu Jona. Luther übersetzt: Es geschah des Herrn Wort an Jona. Also Gott spricht zu Jona. Es beginnt damit, dass Gott ihn anspricht, und die Frage ist: Hört denn dieser Jona? Alles beginnt damit, dass Gott zu uns redet, und die Frage ist: Hören wir auf ihn? Die Seeleute haben gehört, die Leute aus Ninive haben gehört. Es ist sogar verrückt, dass diese Seeleute durch Jona zu Gott gefunden haben. Erstaunlich. Sie haben nachher geopfert, sie haben Gott Gelübde gemacht, sie haben sich Gott hingewendet wegen dem Jona. Das ist eigentlich total verrückt. Und wir sind vielleicht manchmal wie Jona, der seinen eigenen Plan verfolgt und Gottes Stimme wie so zum Schweigen versucht zumindest zu bringen. Wir glauben, im Recht zu sein, und Gott irgendwie schieben wir zur Seite. Jemand hat gesagt, wir sollten uns regelmäßig fragen, ob wir Werke für Gott tun oder ob wir Gottes Werke tun. Werke für Gott tun oder Gottes Werke tun. Die Bibel spricht davon, dass Gott unseren Dienst, unsere Werke wie vorbereitet, und das Bild, das dahinter steckt, ist wie bei einer Langlaufloipe. Das ist wie vorgespurt, und wer Langlauf Ski fährt, der weiß, dass es gut ist, wenn man in dieser Spur bleibt, und sobald man rauskommt, wird es sehr schwierig. Werke für Gott ist außerhalb der Spur. Gottes Werke ist in der Spur. Der Unterschied ist ausschlaggebend, ist auch ziemlich weitreichend. Formuliere ich mein Projekt, meine Gedanken, ich gehe jetzt mit dem Fisch und mit dem Boot. Auch wenn mir manche Aufgaben vielleicht nicht so gefallen wie dem Jona. Wenn wir auf Gott hören, wenn diese frohe Botschaft wirklich unser ganzes Leben prägt, dann wird sich in unserem Leben sehr viel verändern. Und es hat sich ja selbst im Leben vom Jona gezeigt. Jona wird vom Fisch wieder ausgespuckt und dann heißt es in Kapitel 3, da empfing Jona wieder die Botschaft vom Herrn zum zweiten Mal. Jetzt bekommt er die Botschaft zum zweiten Mal, sprach Gott zu ihm, geh in die große mächtige Stadt Ninive und verkündige den Menschen dort, was ich dir auftrage. Es war wie die zweite Chance. Es war wie ein Reset. Ihr wisst manchmal bei so elektronischen Geräten, wenn gar nichts mehr geht, dann schalten wir aus. Und dann startet man nochmal neu und in vielen Fällen ist damit das Problem schon fast behoben. So ein Reset, ein Neustart, nochmal neu beginnen. Jesus ist am Kreuz gestorben für mich, für dich, für Leute wie Jona, die bockig und stur sind. Jesus ist am Kreuz gestorben für Menschen wie Jona, die Schwierigkeiten vielleicht damit haben, dass Gott gnädig ist mit allen Menschen, auch mit denen wir Schwierigkeiten haben. Jesus ist am Kreuz gestorben für Menschen wie Jona, die meinen, ihren eigenen Willen so über Gottes Willen stülpen zu müssen und den eigenen Weg, die eigene Spur verfolgen zu müssen. Und weil Jesus am Kreuz gestorben ist, für mich, für dich, für uns alle, ist die Vergebung und die Trennung von, die Überwindung der Trennung von Gott möglich. Good News, Evangelium, Vergebung, Neuanfang, Reset ist möglich. Und das ist Evangelium pur. Ich finde das grandios. Und wenn euch nachher die Kids fragen, was war denn das mit dem Fisch und so, dann bitte sagt nicht, Jona, das war die Geschichte mit dem Mann und dem Fisch. Sondern, was sagt ihr? Jona, das ist die Geschichte von Gottes Erbarmen. Das ist die Geschichte von Gnade, von Geschenk, von Evangelium. Und von der Konsequenz, wenn wir meinen, ohne auszukommen. Wir beten. Unser Gott, wir danken dir, dass du zu uns gekommen bist in Jesus Christus. Dass du am Kreuz für uns gestorben bist und einen Reset, einen Neuanfang, Vergebung, Perspektive für uns eröffnest. Und wir wünschen uns so sehr, dass deine Gnade, deine Liebe, dein Erbarmen, deine Fürsorge unser ganzes Leben prägt. Und dennoch entdecken wir uns manchmal mit diesem harten, verbitterten Jona-Herz, dem wir heute Morgen begegnet sind. Wir bitten dich, dass du unser Herz weich machst, dass du uns dieses steinerne Herz nimmst und durch ein fleischernes ersetzt, das geprägt ist von dir. Wir möchten uns daran freuen, dass du der Gott bist, der gnädig ist, der barmherzig ist, der Schuld nicht zurechnet, sondern Vergebung ausspricht. Danke Gott, dass du bist, wie du bist. Und wir möchten Erntehelfer sein, wir möchten Menschen sein, die in deinem Auftrag sich freuen, wenn andere Menschen diesen Weg finden und die Begegnung mit dir stattfinden kann. Danke für das Beispiel von Ninive, das so weit weg war von dir und dennoch umgedreht ist und sich vor dir gedemütigt hat und zu dir gekommen ist. Die Seeleute, die null und nichts mit dir zu tun hatten und die dich als ihren Gott kennenlernen durften. Jesus, wir möchten Menschen sein, die das erleben. Eine Gemeinde sein, in der das stattfindet und der uns freuen. Party, Fest für Menschen, die dich finden. Hab du Dank für deine Liebe, deine Fürsorge, dein Erbarmen und deine Vergebung. Amen.